Lass dann die Gebete so allmählich ausklingen. Meine Botschaft heute Morgen ist ganz schlicht und ich hoffe doch, ja, eine Botschaft, die unser Herzen erwärmt und bewegt. Es geht um Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist genau in dieser Zeit, in der wir leben, ganz besonders wichtige, ja, Haltung, die Gott sich wünscht. Wir müssen einfach mal so in die Zeit einfach schauen, denn wir leben in einer Endzeit. So diese Zeit allgemein gesprochen vom ersten Kommen Jesu, seine Geburt bis seine Wiederkunft, wenn er wiederkommen wird. Diese Zeitspanne wird ja als Endzeit beschrieben und Jesus hat selber Eindeutiges über diese Zeit gesagt. In Matthäus 24 hören wir einiges dazu, dass es eine Zeit ist, eine Leidenszeit. Ja, er hat so vieles aufgelistet, dass ich einiges davon erwähnen werde. In Matthäus 24 heißt es, ja, erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen, aber es ist nicht das Ende. Und dann geht es weiter. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen. In vielen Ländern wird es Hungersnöte geben. Das ist erst der Anfang der Wehen. Dann geht er weiter und erzählt, ja, viele werden euch hassen. Ja, die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Also er spricht schon von der weltweiten Christenverfolgung. Wir sind mittendrin. Mittendrin. So viele Länder auf der Karte. Und er erzählt weiter, ja, es werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten. Davon könnten wir auch berichten bei Open Doors. Wir wissen auch von Verrat. Wir wissen von Menschen, die abfallen. In Deutschland, die Kirchen werden leerer, Mitglieder schwinden. Zumindest in der evangelischen Landeskirche, auch in der katholischen. Und dann heißt es, weil der Ungehorsam gegen Gottes Gebot überhand nehmen wird. Auch das merken wir, der Zerfall der Werte, der moralischen Werte. Plötzlich, was wir alles hören, es wird als normal dargestellt, welche sexuelle Neigung man auch haben will, kann man sich bald aussuchen. Und wer den Wert der Familie, das Menschenbild der Bibel, die Geschlechtlichkeit der Bibel vorangehen lässt, der ist plötzlich ein Extremist. Nun, und die Liebe vieler wird erkalten, heißt es. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Also wenn wir uns das jetzt so zusammenfassend mal durchbuchstabieren, dann wird eins rauskommen am Ende. Wir leben in einer Welt, wo das Leid nicht weniger wird, sondern mehr. Wir können das Leid dieser Welt nicht wegbeten. Es wird kommen in Wellen und wir werden damit umgehen lernen müssen, uns darauf einstellen lassen. Und darum geht es. Wie sieht Gott diese Dinge? Nun, Gott hat uns eine ganz wichtige Botschaft schon gegeben. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Gott wünscht sich, dass wir Menschen der Barmherzigkeit sind, dass wir uns immer wieder auf Menschen in Not einlassen, weil Gott barmherzig ist. Er hat diese Wesensart, er kann nicht anders. Und er möchte, dass diese Barmherzigkeit, die er lebt und gezeigt hat, vor allen Dingen in seinem Sohn Jesus Christus, uns ansteckt uns ausmacht, unser Herz erfüllt. Und er hat dazu, um das zu verdeutlichen, auch eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die uns allen von klein auf, denke ich mal, wer schon lange in der Gemeinde ist, so gut bekannt ist, dass man vielleicht gar nicht mehr über diese Geschichte nachdenkt. Aber ich möchte diese Geschichte heute Morgen lesen. Ich lese sie aus der Guten Nachricht Bibel und wir können auch mitlesen über die Folien. Es steht in Lukas 10, die Verse 29 bis 37. Nun, ich setze mal in Vers 30 ein. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen. Wenn ich wiederkomme, wer von diesen dreien meinst du, das fragt jetzt Jesus, den Gesetzeslehrer, wer von diesen dreien meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der, die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So gehe hin und tu es desgleichen. Mir gefällt diese Geschichte. Diese Geschichte hat so viele Facetten. Und ich kann mich immer wieder auch in dieser Geschichte selber wiederfinden. Auch die Situation dieser Geschichte lässt sich übertragen auf viele Situationen in der heutigen Zeit. Es ist ja tatsächlich so, dass viele Christen, wie hier in dieser Geschichte, unter die Räuber fallen. Ich habe davon ausreichend geschildert. Frauen in Nigeria fallen unter die Räuber, die Boko Haram rauben sie, entführen sie, schleppen sie davon. Die Studenten in Kenia fielen unter die Räuber. Sie blieben nicht nur halbtot liegen, sie blieben tot liegen. Und wenn wir diese ganze Verfolgung generell sehen, weltweit, dann sind es sehr viele, die jeden Tag unter die Räuber fallen. Und hier sind jetzt 3 Personen, die ganz unterschiedlich mit dieser Situation umgehen, womit sie in Berührung kamen. Sie kamen mit diesem Mann, der unter die Räuber gefallen ist, ja direkt in Berührung. Sie kamen vorbei. Nun, warum jetzt dieser Mann unter die Räuber gefallen ist oder warum sie ausgerechnet jetzt da vorbeiliefen, nun, ich denke, mit diesem brauchen wir uns jetzt nicht allzu lange aufhalten, aber oftmals machen wir das. Wir stellen nämlich diese Frage: Warum trifft es diese Person? Oder warum trifft es mich? Vielleicht auch mit anderen Sachen. Warum habe ich diese Krankheit? Oder warum habe ich diesen Schicksalsschlag erlitten? Das ist ganz schwierig zu beantworten. Wir können diese Frage auch gar nicht beantworten. Aber wir sind so daran interessiert, das Warum zu beantworten, oftmals. Aber das ist gar nicht die entscheidende Frage. Wir haben viele Beispiele davon in der Bibel, auch in der Apostelgeschichte. Petrus und Jakobus, beide wurden gefangen gesetzt. Jakobus, steht es trocken in der Bibel, wurde enthauptet. Die Gemeinde betete. Petrus kam frei durch ein gewaltiges Wunder. Wir staunen über diese Geschichte. Der war bewacht. Vier waren sogar an ihn gekettet. Und er kam frei und wir staunen über diese Befreiung. Ja, warum nicht Jakobus? Warum musste er durchs Schwert sterben? Diese Frage können wir nicht beantworten. Aber was wir beantworten können, ist, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Was will eigentlich Gott? Und in dieser Geschichte macht er das so wunderbar deutlich. Hier sind ja auch Personen, interessante Personen, die hier gewählt wurden. Ja, ein Priester, ein Levit, die Geistlichen, die, die eigentlich Gott kennen, die im Hause Gottes dienen, die so richtig geschult sind, die eigentlich Gottes Herzschlag durch und durch kennen. Nun, vielleicht mögen manche sagen, nun, sie hatten guten Grund vorbeizugehen. Denn in Mose gab es ein Gesetz. Und dieses Gesetz im 3. Mose 23, da hieß es, ein Priester soll sich an keinem Toten seines Volkes unrein machen, er würde sich entheiligen. Vielleicht, als sie so des Weges zogen und dann diese Person sahen, dann waren sie vielleicht im Moment zerrissen. Vielleicht ist der ja tot. Wenn ich den jetzt anfasse, dann mache ich mich unrein. Ich kann meinen Dienst im Tempel nicht vollbringen. Ich entheilige mich. Und vielleicht ist er ja aber auch nicht tot. Vielleicht stirbt er ja, wenn ich gerade mich mit ihm beschäftige. Also wer weiß, was für Fragen diesen Priester beschäftigt haben. Auf jeden Fall, es geht natürlich, man ist in Dynamik. Ja? Die Situation war dann schon wieder vorbei, er ist weitergelaufen. Und vielleicht hat er es hinter der nächsten Kurve dann schon wieder abgehakt. Oder vielleicht hat er sich gesagt, es kommt hoffentlich noch einer hinterher, der sich dann um ihn kümmert. Ähnlich war es vielleicht bei dem Leviten. Und hier bei diesen können wir erstmal pausieren und uns unsere eigenen Gedanken machen. Wir sind ja auch geistliche Menschen, wir sind auch Priester Gottes. Wir kennen auch Gottes Herz. Und bei uns ist es vielleicht nicht das Gesetz Mose, sondern es können andere, ja, Dinge sein, die uns ähnlich wie Gesetze prägen. Zum Beispiel unsere persönliche Weltanschauung. Auch als Christ hat man ja eine Weltanschauung oder setzt Prioritäten. Ein Beispiel davon will ich geben. Ich war in einer Gemeinde und sprach mit einer Person, die war ja, beruflich war der, bei der Restaurierung von Antiquitäten zugange, Möbelstücken. Und er sagte mir, ja, das ist ja so ähnlich. So, ich kümmere mich um Möbelstücke, die verfallen. Ich will die erhalten. Und ich kümmere mich sozusagen um verfolgte Gemeinden und die sollen ja auch erhalten werden. Und so war für ihn das irgendwie ein Zusammenhang gegeben. Und dann fing er von Tieren an. Er wäre ein Tierschützer. Investiert sich für den Schutz von Tieren, das ist ja auch, man muss sie ja auch schützen. Und ich musste erst mal so drüber nachdenken, was er mir da erzählte. Ja, Tiere brauchen auch Liebe und Anteilnahme und Schutz, keine Frage. Aber irgendwie dachte ich, so richtig stimmt die Priorität hier nicht. Ja, hier geht es doch um Kinder Gottes, um Glaubensgeschwister. Wie kann man das mit Möbelstücken oder mit Tieren vergleichen? Aber so sind manchmal so unsere Anschauungen, die können so ganz anders sein und manchmal überraschend. Unsere Prioritäten vielleicht. Vielleicht ist dem einen sein Garten oder das Haus erste Priorität und der Dienst der Barmherzigkeit, seien es verfolgte Christen oder andere, kommt irgendwo in der Reihe. Also wir müssen uns immer wieder prüfen, wo hängt mein Herz? Oder es ist die Agenda. Ich habe ein Ziel, etwas vor und das ziehe ich jetzt durch, weil Zeit ist begrenzt. Und manchmal ist das wie ein Gesetz. Es prägt uns. Man ist gar nicht schlechte Absicht. Ja? Mir ging das auch kürzlich so, als ich in einen Gottesdienst fuhr. Als ich mich darauf vorbereitet, kam mir diese Begebenheit in Sinn. Ich bin nämlich frühmorgens meistens unterwegs und das sind ja die Autobahnen herrlich frei. Und ich bin nach Bad Oeynhausen gefahren, bin abgefahren. Und in dieser Abfahrt, das ist ja immer so eine Kurve, die Abfahrt, plötzlich stand da ein Auto auf der Seite und ein Mann stand draußen und winkte. Ja, der winkte mir zu. Ich fuhr so raus und plötzlich sah ich ihn, das ist natürlich eine plötzliche Situation, und ich sah ihn und ich fuhr ja und dann kamen die Gedanken. Der hat vielleicht kein Benzin, vielleicht ist sein Auto kaputt, halt an. Dann zweiter Gedanke, ja, wenn ich den jetzt abschleppen muss und dann komme ich zu spät zum Gottesdienst. Ich muss noch vorbereiten und ich kann doch da nicht einfach reinplatzen dann. Die wundern sich, wo ich bin. Und dann gehen diese Gedanken hin und her und schwuppdiwupp bist schon vorbeigefahren. Und dann fährst du weiter und dann, ja, war's. Letztendlich habe ich für die Person gebetet. Ja, o Herr, lass den Nächsten bitte ihm helfen. Vielleicht war es hier ähnlich, ja. Wir kommen an eine Situation und gehen vorbei. Ich fordere euch nachher auch damit noch ein Stück raus, weil wir sind so. Oder es ist das Befinden, das Gefühl. Das kann auch wie ein Gesetz sein. Ja, gerade wenn wir uns um verfolgte Christen einsetzen, das hat viel mit Leid, mit Schmerz zu tun. Ich habe euch jetzt Bilder gezeigt, ich habe euch Geschichten erzählt und ihr könntet sagen, ich will mich darauf nicht einlassen, mir tut das weh. Ich will da gar nicht drüber nachdenken, was die Boko Haram mit den 15-Jährigen macht. Ich will gar nicht wissen, wie es denen geht, weil mir das weh tut. Man leidet und vielleicht hat man auch Angst. Und denkt, oh Mann, das macht mir Angst, dieser radikale Islam. Ich will das nicht hören. Das Empfinden kann uns also auch manchmal zum Guten auch schützen. Ja, wir haben ja Gefühle, die sollen uns auch schützen. Angst ist nicht immer schlecht. Aber sie dürfen uns nicht bestimmen. Gefühle dürfen uns nicht bestimmen. Das Wort Gottes, Gottes Herz und Gottes Absichten sollen uns bestimmen. Und somit brauche ich vielleicht manchmal auch hier ja, den Mut, mich auf Schweres einzulassen, weil ich Barmherzigkeit üben soll. Jetzt sind wir bei dem Dritten angekommen, nämlich bei dem guten Samariter, denn er verhält sich aus der Sicht Jesu vorbildlich. Was macht dieser Samariter alles? Das Erste, was er macht, er sieht die Person und er lässt es an sein Herz. Diese Situation des halbtotgeschlagenen durchbricht alles, was ihn sonst als Gesetz oder an Vorstellung prägt. Die Barmherzigkeit steht im Vordergrund. Die Person ist in Not. Sie braucht Hilfe. Und sein Herz bewegte ihn dazu, zu helfen. Letztendlich die Liebe. Und genauso ein Volk sind wir eigentlich. Ja? Jesus sprach davon, ein neues Gebot gebe ich euch. Sozusagen ein neues Gesetz. Ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Paulus greift das auf und beschreibt das mit anderen Worten. sagte nämlich zu der Gemeinde in Rom, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Also Gott nimmt uns hier richtig in eine Liebespflicht. Und ich glaube, eine schönere Pflicht gibt es nicht. Aber Liebespflicht kann auch unangenehm, schmerzhaft Opfer kosten. Ich will euch ein Beispiel geben, und zwar ein Beispiel aus Syrien. Dieser Mann und seine Frau haben sich entschieden, in Damaskus zu bleiben. Sie sind eine der Partnergemeinden, die wir unterstützen, Pastor Edwards. Und daneben ein Bild der Altstadt in Homs, einfach um euch deutlich zu machen, Syrien ist nach wie vor seit 5 Jahren vom Krieg geprägt. Und in etlichen Städten Syriens sieht es genau so aus. Alles ist kaputt. Flüchtlinge sind auch hier in großen Zahlen unterwegs, innerhalb und außerhalb Syriens. Und es ist gefährlich, in Syrien zu leben als Christ. Aber Pastor Edwards hat sich entschieden zu bleiben. Er sieht die Berufung Gottes gerade jetzt, den Menschen, die wie unter die Räuber gekommen sind, zu dienen. Und ich finde es so ein Vorrecht, diesen Männern, diesen Gemeinden letztendlich Unterstützung sein zu dürfen. Ganz kurz auch von ihm, was er dort berichtet als Film. Er lebt es aus, genau das, was wir hier in Lukas 10 gelesen haben. Er zeigt Barmherzigkeit seinem eigenen Volk, auch denen, die ihm Feind sind. Es ist ja ein Krieg zwischen Muslimen. Und sie leiden drunter, aber sie helfen Muslimen und Christen. Und dadurch kommen auch viele Muslime zum Glauben. Vielen Menschen wird geholfen, viele finden zum ewigen Leben. Ein Dienst, den Gott segnet. Und ich hoffe, wir sehen auch unsere Berufung, ihnen an der Seite zu stehen. So lasst uns auch genau dafür beten. Ich möchte hiermit abschließen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein barmherziges Herz. Aus lauter Güte und Erbarmen hast du uns zu dir gezogen. Wir waren verloren, wir waren tot, wir haben dich nicht gesucht. Und durch deinen Sohn Jesus Christus hast du uns Erbarmen gezeigt. Alle unsere Sünden vergeben, wir haben nichts dazu getan. Du hast uns aufgesammelt, du bist nicht an uns vorübergegangen. Du hast uns Barmherzigkeit gezeigt. Und wie du barmherzig bist, sollen wir barmherzig sein. Entfache immer wieder neu diese Barmherzigkeit in unseren Herzen. Dass wir in der Zeit, wo alles so abkühlt, wo das Leid viel wird, wo es vielleicht uns überfordert, uns zu viel wird, dass wir nicht abstumpfen, nicht müde werden, nicht aufgeben, sondern die Liebe von dir uns immer wieder neu ansteckt und wir diese Welt mit deiner Liebe segnen. Dazu gib du Segen. Amen. Ja, ich möchte euch ganz kurz auch jetzt ganz praktisch was mitgeben. Ich möchte euch nicht nur herausfordern, sondern ich möchte euch auch helfen, etwas umzusetzen. Wie könnt ihr Barmherzigkeit zeigen an der verfolgten Gemeinde? Sie sind ja nun weit weg. Aber ich habe sie euch nahe geholt, in dem Sinne, dass jeder Stuhl hat unser Gebetsheft ausliegen. Wenn ihr das Heft mal in die Hand nehmt, dann schaut ihr immer auf Menschen. Wir bilden immer Menschen ab, weil es um sie geht. Hier in dem Fall verfolgte Christen. Und ihr könnt also durch dieses Heft von ihrer Situation erfahren. Einfach kurze Artikel drinne, was verfolgte Christen erleben. Ihr kommt sozusagen an ihnen vorbei, so wie der barmherzige Samariter. Ihr kommt durch das Lesen des Heftes an ihnen vorbei. Und dann hat jedes Heft in der Mitte einen Gebetsteil. Dieser Gebetskalender ist uns so kostbar. Ich habe davon ja schon geschildert. Und hiermit sammelt ihr sozusagen diese verletzte Person auf. Eure Fürbitte ist wie so ein Verbinden der Wunden, so ein Pflegen, so ein Versorgen. Denn aufgrund eurer Gebete handelt Gott. Wir müssen uns das immer wieder klar machen, dass unsere Gebete stark sind, Veränderung bewirken. Und somit wollen wir natürlich viele Menschen zum Gebet gewinnen. Und hier sind Anliegen genannt, sogar für jeden Tag könntet ihr das tun, vielleicht würdet ihr einen Tag herausnehmen. Somit möchte ich euch einfach einladen, geht an ihnen nicht vorbei. Seid barmherzig mit ihnen und betet für sie auch privat zu Hause. Wie das dann gehen kann, ganz einfach, bestellt das Heft, es ist kostenfrei, wir möchten es zu euch nach Hause schicken, es kommt jeden Monat und hinten drauf ist eine Kontaktkarte. Füllt die aus mit der Adresse und dann bekommt ihr das Heft. Und draußen auf dem Büchertisch ist so ein Behälter, da kann man die Karte einwerfen. Und das ist dann auch eine gute Tat. Denn ihr versorgt mit euren Gebeten tatsächlich die verfolgte Gemeinde weltweit. Also das ist meine Botschaft an euch. Seid barmherzige Samariter und Samariterinnen für die unter die Räuber gefallenen Christen. Vielen Dank.